Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Vom georgischen Parlament verabschiedet und heute von der georgischen Präsidentin vorerst gestoppt. Das höchst umstrittene Gesetz zur ausländischen Einflussnahme, das sogenannte russische Gesetz. Hunderttausende Bürgerinnen und Bürger haben in den vergangenen Wochen dagegen protestiert. Wie kann es weitergehen in Georgien? Dazu gleich ein Gespräch mit dem Filmmanager Gagac Raidze in Tbilisi. Außerdem besuchen wir Ausstellungen in der Fondation Beyeler in Rien bei Basel und wenige Kilometer Luftlinie entfernt im Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Georgien. Am Dienstag hat das Parlament von Tiflis in dritter Lesung das sogenannte Gesetz zur ausländischen Einflussnahme verabschiedet. Es gab hitzige Diskussionen auch im Parlament. Letztlich war mit dem Ergebnis allerdings auch gerechnet worden. Und heute nun hat die georgische Präsidentin Salome Zurabishvili ein Veto eingelegt. Das Gesetz sieht vor, dass Organisationen, die zu mindestens 20% aus dem Ausland finanziert werden, über die Herkunft des Geldes Rechenschaft ablegen müssen. Damit würden westliche Geldflüsse gestoppt. Das ist vor allem brisant, weil Georgien seit Dezember EU-Beitrittskandidat ist. In Russland wird ein ähnliches Gesetz genutzt, um pro-westliche Organisationen zu verbieten oder zumindest deren Arbeit zu behindern. Gegen das Gesetz gibt es seit Wochen Massenproteste. Wir haben immer wieder darüber berichtet. Besonders junge Menschen nehmen daran teil. Die Stimmung ist aufgeheizt und immer mehr Demonstrierende werden festgenommen. Über die Situation in Georgien ganz aktuell möchte ich nun sprechen mit Gagac Raidze. Er ist ein international bekannter Filmmanager. Im vergangenen Jahr wurde er mit der Goethe-Medaille des Goethe-Instituts ausgezeichnet und er ist aus Tbilisi zugeschaltet. Guten Abend, Herr Raidze.
Guten Abend, Herr Rölke.
Wie geht es denn jetzt weiter, nachdem die Präsidentin ihr Veto eingelegt hat? Ist das so eine Art Pattsituation?
Nein, es ist noch keine Pattsituation. Sie haben ganz genau alles beschrieben, was bis jetzt passiert ist. Also das Parlament hat dieses Gesetz verabschiedet vor 3 Tagen. Und durch dieses Gesetz wird die Meinungsfreiheit drastisch eingeschränkt. Außerdem ist es zu erwarten, dass in der Zukunft viele Organisationen, also besonders die nichtstaatlichen Organisationen, Vereine und auch Medien geschlossen werden oder gar verboten. So ein Gesetz gibt es natürlich in Russland und deswegen heißt die Parole bei diesen Demonstrationen Nein zum russischen Gesetz. Mhm. Also die Leute hier betrachten das als russisches Gesetz. Genauso hat das auch unsere Präsidentin Frau Zurabishvili erwähnt. Sie hat das Gesetz auch russisches Gesetz genannt heute, als sie ihr Veto angekündigt hat.
Russisches Gesetz, das bedeutet also auch gleichzeitig die Nähe der Regierung zu Russland und weg von der EU.
Genau. Wenn man also nach dem wahren Grund für die Initiierung dieses Gesetzes fragt, sind fast alle, also Politikwissenschaftler, einig, dass es der regierenden Partei um die Schwächung der Opposition und den Erhalt der Macht geht. Also unabhängige, nichtstaatliche Organisationen müssen zum Schweigen gebracht werden, damit sie nicht über Wahlfälschung erzählen, über Korruption und Geldwäsche berichten und keine kritischen Fragen stellen, wie zum Beispiel, wie die Beamten eines armen Landes in kurzer Zeit zu Millionären geworden sind. Es geht dabei auch um den Schutz des Vermögens des Parteigründers Bidzina Ivanishvili. Das ist der georgische Milliardär, Oligarch, der zum Oligarchenkreis um Putin gehört. Mhm. Und die Angst vor einem möglichen Maidan in Tiflis ist in der herrschenden Partei anscheinend sehr groß. Sie warnen die Bevölkerung vor einer farbigen Revolution und der Eröffnung einer zweiten Front gegen Russland, die von einer, also wie Sie das benennen, globalen Kriegspartei kommen könnte.
Gab es denn jetzt Proteste ausschließlich auf der Straße oder vermehrt sich der Protest auch an anderer Stelle, Herr Raidze?
Proteste gibt es überall. Natürlich gibt es oppositionelle Medien, die unabhängig sind, also nicht staatstreu sozusagen sind. Und da gibt es verschiedene Talkshows jeden Abend, also über Stunden geht das. Und viele oppositionelle Politiker und auch Künstler, prominente Schriftsteller, Maler und so weiter, Filmemacher treten dort auf und sprechen ganz frei, also über dieses Gesetz und welche Gefahren dieses Gesetz mit sich bringt. Also was die Proteste angeht, naja, vor einer Woche habe ich persönlich die größte Demo in der Geschichte von Tiflis wahrscheinlich erlebt. Fast 300.000 Menschen strömten durch die Straßen und verlangten von der Regierung, das Gesetz zurückzuziehen. Wenn man fragt, also wer sind die Protestierenden? Das sind vor allem junge, intelligente, kreative und freie Menschen. Vertreter der sogenannten Generation Z, also die ganz spontan, ohne lange Anläufe, in kurzer Zeit mittels sozialer Netzwerke natürlich Tausende mobilisieren und auf die Straße bringen können. Sie tanzen, singen, pfeifen, applaudieren, rufen verschiedene Parolen, tragen Transparente, also sagen ganz laut ihre Meinung auf den Kundgebungen, verhalten sich aber immer friedlich, trotz der Übergriffe seitens der Polizei und Sondereinheiten. Sie haben Festnahmen erwähnt und das stimmt auch. Viele Demonstrierende wurden festgenommen. Die Protestierenden wollen mit viel Geduld und Ausdauer, also die pro-russischen Parlamentsabgeordneten, dazu bringen, dass sie das von der Präsidentin angekündigte Veto nicht überstimmen und das Gesetz doch zurücknehmen. Also diese jungen Menschen, es ist klar, sie wollen mehr Demokratie und weniger Diktatur, mehr Freiheit und weniger Zwang. Die oppositionellen Politiker sind auch gänzlich zurückgezogen und sie haben die Szene der Jugend überlassen. Deswegen wissen die Behörden nicht, wen sie verhaften sollen, denn es gibt keine ausgeprägten Leader, obwohl der Prozess der Formierung der pro-westlichen jugendlichen Studentengruppen hat schon begonnen. Jetzt werden die zukünftigen Politiker sozusagen Georgiens geboren. Diese Demos und der ganze Prozess in den Straßen sind wirklich sehr beeindruckend. Viele Menschen in Georgien sehen das mit Begeisterung und sprechen sehr pathetisch von der Wiedergeburt einer Nation. Und jetzt sollen die Georgier endlich frei und unabhängig werden von Russland.
Sie haben Repression selbst erlebt, Herr Schreize. 2022 sind Sie als Leiter des Nationalen Filmzentrums Georgien entlassen worden. Wie beurteilen Sie aus heutiger Sicht diese damalige Entlassung?
Ja, ich war einer der Ersten, der entlassen wurde. Überhaupt von diesem Gesetz sind viele Organisationen und Vereine betroffen, die in der Kultursphäre agieren. Also die georgischen Kulturschaffenden waren eigentlich die ersten Opfer der Repression seitens des Staates. Als Frau Thea Zuluciani vor 3 Jahren den Posten der Kulturministerin übernahm, die Künstler also spüren meistens sofort die eiserne Hand der aufkommenden Diktatur sozusagen. Um die Gegner der Regierungspolitik zu neutralisieren, entließ sie knapp 200 Mitarbeiter aus den staatlichen Kulturinstitutionen wie Museen, Filmzentrum, Theater, Schriftstellerhaus, nach dem Motto, wer nicht staatstreu ist, ist unser Feind. Mehrere Veranstaltungen, die von den staatskritischen Persönlichkeiten geführt wurden, werden einfach nicht mehr finanziert, wie zum Beispiel das große Tbilisi Film Festival oder das Literaturfestival. Auch einige Zeitschriften werden nicht mehr herausgegeben. Immer wieder kommt es vor, dass bestimmte gesellschaftskritische Filme verboten oder Theaterstücke auch abgesetzt werden. Also solche Werke werden dann in den staatlich kontrollierten Medien nicht mehr veröffentlicht, nicht mehr ausgestrahlt. Also zurzeit, das ist bekannt in der Filmszene in der ganzen Welt, dass knapp 500 georgische Filmemacher das Filmzentrum boykottieren. Viele Künstler boykottieren einfach das Ministerium und die von ihm veranstalteten Events.
Lassen Sie uns einen Blick vorauswerfen, Herr Czarice. Im Herbst sind Parlamentswahlen. So wie Sie das jetzt beschreiben, diese unglaublichen Demonstrationen, die wir ja auch im Fernsehen gesehen haben, diese unglaublichen Menschenmengen auch, diese große Beteiligung, kann die Lage irgendwie auch eskalieren? Fürchten Sie das?
Ja, alles ist möglich. Also es ist schwer einzuschätzen, was die Partei, und es ist gar keine Partei, es ist ein Mann, das ist der Gründer und zurzeit der Ehrenvorsitzende dieser Partei, die Partei heißt Georgischer Traum, wie er sich verhalten wird, was er entscheidet, davon hängt alles ab. Man hat natürlich Befürchtung, dass wenn es hart auf hart ankommt, also wenn es Auseinandersetzungen gibt und in den Straßen etwas passiert, also dass die georgische herrschende Partei, regierende Partei, Russland um Hilfe bittet. Das wäre eine Katastrophe für dieses Land. Wir hoffen, dass das nicht passiert, dass wir wirklich ganz ruhig zu den Parlamentswahlen Ende Oktober kommen und dann entscheidet das Volk, welchen Weg die Republik dann einschlägt. Also ob wir Richtung Westen gehen und die Mehrheit der Bevölkerung, also 80% laut den letzten Umfragen, 80% sind für die Integration in die EU, für NATO.
Georgische Bürgerinnen und Bürger sagen mit ganz großer Mehrheit Nein zum russischen Gesetz. Die Proteste in Georgien gegen dieses Gesetz zur ausländischen Einflussnahme. Gaga Chraitze war das, Filmmanager aus Georgien, und er wurde im vergangenen Jahr mit der Goethe-Medaille des Goethe-Instituts ausgezeichnet. Herr Chraitze, Dankeschön, guten Abend.
Guten Abend nach Berlin.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Wer die Fondation BLR in Rien in der Nähe von Basel kennt, der weiß, wie großartig der Museumsbau in die umgebende Parklandschaft eingebettet ist. Wenn man für diese Beschreibung ein blumiges Adjektiv sucht, dann kann man von einer traumhaften Symbiose von Architektur und gestalteter Natur sprechen. Die Sommerausstellung, die zurzeit im Museum und gleichzeitig im Park stattfindet, die hat es in dieser Form nicht gegeben bislang. Unser begeisterter Kritiker Rudolf Schmitz spricht, und das ist in diesem Zusammenhang wirklich ein schönes Wort, er spricht von einem Sommermärchen.
Was wird denn hier bloß erforscht? Im Park des Museums ein Turm von Filipparino mit blinkender, auf- und abfahrender Kontrollstation. Lange Schläuche führen ins Erdreich, ein Lautsprecher übersetzt diverse Messergebnisse zu Magnetfeldern, Bodenvibrationen und Umweltgeräuschen in eine akustische Collage. Dann plötzlich wabernder Nebel, versprüht von zahlreichen im Rasen versteckten Düsen. Er umhüllt den Teich, die Wege, verschluckt schließlich alles, nimmt die Orientierung. Museumsdirektor Sam Keller.
Ja, und manchmal verschwindet das Museum auch, kommt in den Garten, und wo ist das Museum und wo ist der Eingang dazu?
Klar, diese Installation der 91-jährigen Japanerin Fuyiko Nakaya ist spektakulär, aber durchaus programmatisch. Denn es geht in dieser Sommerausstellung der Fondation BLR um die entscheidende Frage, was ist das Museum? Eine Tatsache, eine Illusion, etwas, das sich unter unseren Händen aufzulösen droht, oder ein Ort für unvergleichliche und experimentelle Erfahrung? Die ersten Räume dieser Schau jedenfalls machen sprachlos. Da werden in aufsteigenden oder herabstürzenden Linien Ikonen der Sammlung in abenteuerlich dichter Hängung zum Fliegen gebracht. Mondrian, Malevich, Léger, Albers van Gogh, Hodler schwärmen aus und bilden neue Gemeinschaften. Das ist geradezu beunruhigend, aber auch elektrisierend. Eine Bildfolge jedenfalls, in der Monets Seerosen und seine Kathedrale von Rouen ein Wolkenbild von Gerhard Richter rahmen, habe ich so noch nie gesehen. Eins ist klar, die leuchtende Natur, das wechselnde Licht, das die Architekturen formt, die uns umgebenden Farbklänge, so setzt sich für die Maler die Welt zusammen. Konzept hin oder her. Und kaum macht man sich einen Reim auf die Sache, schon kommt das Hängeteam und stiftet aufs Neue kreatives Chaos. Kurator dieser rotierenden Impressionen ist niemand anders als der deutsch-britische Künstler Tino Segal, der im Kunstkontext, wie er sagt, Situationen konstruiert.
Wir haben ihn eigentlich gebeten, die Sammlung nicht einfach nur zu hängen, sondern zu choreografieren. Das heißt, auch ein zeitliches Element reinzubekommen. Weil einer der Elemente dieser Ausstellung ist, dass die Ausstellung nicht die gleiche am ersten wie am letzten Tag ist, sondern dass sie eine Art lebendiger Organismus ist, der sich über die Ausstellungsdauer verändert.
Abgeschliffene Ausstellungswände, ein reizvolles Memento der 25-jährigen Geschichte der Fondation BLR, leiten zum sogenannten Ballroom, in dem Skulpturen aus 100 Jahren miteinander zu tanzen beginnen. Sie bilden Pärchen, oft Nase gegen Nase, Abstraktion gegen Figürlichkeit. Ein Dora-Maar-Kopf von Picasso scheint ein Männlein von Giacometti herunterzuputzen. Eine in Stahl gegossene Aufblaspuppe von Jeff Koons blickt interessiert auf eine Tingeltangel-Assemblage von Jean Tingley, und ein Holzkopf von Georg Baselitz knabbert am geschnittenen Metall einer Picasso-Dame. Die Spindeln mit den aufgespießten, bemalten Holzstückchen von Louise Bourgeois wirken dazu wie Appetithäppchen. Das alles ist frech und ungezogen. Wird das Publikum hier nicht den Respekt vor den Ikonen der Sammlung verlieren? Direktor Sam Keller muss lachen.
Das fürchte ich überhaupt nicht. Erstens glaube ich an die Kraft der guten Kunst. Und zweitens glaube ich auch, wir arbeiten ja auch engst mit Künstlern zusammen, die meinen es sehr ernst, was ihre Kunst anbelangt, heißt aber nicht, dass man nicht auch spielerisch sein darf. Das Spiel ist ja die beste Art des Menschen zu lernen und ein Spiel kann durchaus ernsthaft sein.
Viele Präsentationen in dieser Show sind shocking. Immer wieder muss man lachen, kratzt sich am Kopf, aber zugleich fühlt sich das alles ungeheuer lebendig an. Die Grillstation von Rirkrit Tiravanija auf der Terrasse oder das in sanfte Schwingung versetzte Bett von Carsten Höller, in das sich einzelne Besucher für eine Stunde zum Träumen zurückziehen können, die Experimente in Sachen lebendiges Museum nehmen kein Ende. Die Besucher, so wünscht sich Direktor Sam Keller, sollen so etwas wie Bewohner des Museums werden. Ein Ausstellungsexperiment, das erleichtert, beglückt und beschwingt. Das Sommermärchen, auf das so viele Liebhaber des rollenden Leders hoffen. Hier ist es zu erleben. Jetzt schon.
Die Sommerausstellung der Fondation BLR in Rien bei Basel hörbar beeindruckt war unser Kunstkritiker Rudolf Schmitz. Wenn wir einen Roman lesen, der in der Zukunft spielt, dann schafft es unsere Fantasie ohne Probleme, sich Bilder zu dieser Geschichte auszudenken. Das Kino im Kopf funktioniert ziemlich gut. Der Fantasie sind da im wahrsten Sinne des Wortes keine Grenzen gesetzt. Doch wenn solche Geschichten konkret werden, wenn zum Beispiel ein Roman als Science Fiction verfilmt wird, dann müssen die Menschen und die Gegenstände aus der Zukunft heute schon eine konkrete Gestalt annehmen. Und somit stellt sich die spannende, auch spekulative Frage, wie sehen heute Gegenstände aus, die es erst morgen oder in ferner Zukunft geben wird. Und damit sind wir beim Thema einer Ausstellung, die jetzt im Schaudepot des Vitra Design Museums in Weil am Rhein zu sehen ist. Science Fiction Design vom Space Age zum Metaverse. Zusammen mit Nina Steinmüller hat Susanne Graner diese Ausstellung kuratiert und sie ist jetzt am Telefon. Frau Graner, guten Abend.
Guten Abend.
Wer sich fiktional mit der Zukunft beschäftigt, der muss radikal die Gegenwart hinter sich lassen. Der muss die Schwerkraft der Tradition loswerden, diesen Ballast also abwerfen, um die Schwerelosigkeit ferner Welten darstellen zu können. Ist das ein zentraler Gedanke beim Thema Science-Fiction-Design, der radikale Schnitt?
Es geht gar nicht unbedingt immer um die radikalen Schnitte. Es geht, glaube ich, eher um sehr viele verschiedene Zukunftsvisionen, die auch vom Themenreichtum her Alltagsprobleme auffächern können, aber eben auch die ganz großen Fragen der Menschheit stellen. Nach unserer Zukunft, nach der Begegnung mit dem Unbekannten, nach dem Leben auf fernen Planeten, nach Klassen und Klassengesetzen, natürlich aber auch die Frage nach Leben, Tod und Liebe.
Also die Vision immer vor dem Hintergrund der Gegenwart.
Absolut. Science Fiction ist immer ein Spiegelbild unserer Gegenwart. Es reflektiert unsere Ängste, unsere Wünsche, unsere Sorgen und natürlich auch den Kenntnisstand, den technischen Fortschritt. Darauf aufbauend imaginiert es etwas, was sein könnte. Also die große Frage, was wäre, wenn, die immer gestellt wird.
Wie kommen wir jetzt zum Design? Also Sie sprechen von Vision, Science Fiction, das ist klar. Aber wie kann man diese Vision, wie können die im Design Gestalt annehmen? Was können Sie da zeigen in dieser Ausstellung? Wie haben Sie das Thema aufgefächert?
Es war für uns schon ganz lange ein Thema, dass wir gemerkt haben, zum einen sind die Begriffe Science Fiction und Design, so wie wir sie heute verstehen, natürlich Kinder des 20. Jahrhunderts, auch wenn sie vielleicht schon vorher einmal formuliert wurden. Wenn man sich unsere Sammlung anschaut, die natürlich in erster Linie auf dem Möbeldesign basiert, dann finden wir dort ganz viele Designklassiker, die auch schon in Science-Fiction-Filmen gezeigt wurden und dort sozusagen die Zukunft dargestellt oder darstellen sollten. Und gleichzeitig sind es viele Dinge in der Science-Fiction als Motiv, was weiß ich, multifunktionale Räume, die wir wiederum im Design wiederfinden. Also diese zwei Gebiete haben sich gegenseitig immer wieder stark beeinflusst.
Also Designklassiker, die dann wieder auftauchen. Das heißt, es gibt schon Entwürfe, Visionen, die Gestalt angenommen haben und die werden dann benutzt, um die Zukunft künstlerisch damit auszustellen?
Absolut. Denken Sie an einen Klassiker des Science-Fiction-Films 2001, Space Odyssey von Stanley Kubrick. Und die Geschichte sagt, dass er beim Durchblättern einer Zeitschrift auf die Entwürfe von Olivier Morgue gestoßen ist, die er dann ganz zentral in seinem Film verwendet hat, vor allen Dingen seine Möbel eben, um die futuristischen Szenarien darzustellen.
Futuristische Szenarien, haben die immer was mit dem Weltall zu tun, also mit der Raumfahrt? Ist das das große Thema, das große, ja, wie soll man sagen, visionäre Vorbild?
Es dreht sich viel um Raumfahrt und um die Reise in das Unbekannte, ins Universum. Aber Science Fiction muss nicht immer in der Zukunft spielen. Auch das Thema der Zeitreise in die Vergangenheit ist ein klassisches Science-Fiction-Thema.
Vom Space Age zum Metaverse ist der Titel dieser Ausstellung, der Untertitel Space Age. Das ist klar, das ist das Weltall, die Raumfahrt. Metaverse, das ist die Verbindung von virtuellem und physischen Räumen. Sind das zwei Pole mit einer klaren Verbindung oder sind das zwei gegensätzliche Ideenwelten sozusagen?
Das eine ist halt das Space Age, so dieses Weltraum-Zeitalter ist halt noch ein sehr analoges Zeitalter. Da wurden Ideen entwickelt und ganz klassisch zumindest im Produktdesign umgesetzt. Es gab Entwürfe und Menschen, die diese Entwürfe dann gebaut haben. Und im Metaverse findet dieser Prozess des Entwerfens und Bauens ja in erster Linie digital statt. Und dann sind es nicht unbedingt Gegensätze, aber es sind andere Methoden, manchen Dingen eine Gestalt zu geben.
Und da haben Sie einen Künstler eingeladen, Frau Graner, der genau dieses Metaverse auch ins Zentrum seiner Arbeit stellt. Andres Reisinger.
Genau, ist ein Digitalkünstler und Designer. Er hat sein Studio in Madrid und kommt aus Argentinien. Und wir waren mit ihm bereits früher in Kontakt, weil er einer der ersten Künstler ist, der für das Metaverse quasi designt hat, also tatsächlich Stühle, Möbel, Tische, die er dann auch als NFTs verkauft hat. Und einige dieser Entwürfe haben dann in einem zweiten Schritt den Weg zurück in die analoge Welt gefunden. Und einer davon ist der Hortensia Chair, den wir auch bei uns in der Sammlung haben und den wir in der Ausstellung präsentieren. Und was uns da schon fasziniert hat, war diese unglaubliche, könnte man sagen, vielleicht Qualität dieser Entwürfe. Wenn Sie diese Bilder sehen, wissen Sie gar nicht, ist es Realität, ist es ein Foto, ist es ein Abbild eines tatsächlichen Möbelstückes. Und erst wenn Sie genauer hinschauen, sehen Sie, dass diese Stücke atmen, sich im Raum wie schwerelos bewegen oder ganz seltsame Dinge können, die unter den Schwerkraftumständen auf der Erde eigentlich nicht möglich sind.
Einige seiner Objekte wurden als NFTs verkauft, haben Sie gesagt, also als Non-Fungible Token, so eine Art, Kunst, die digital existiert und nicht vervielfältigt werden kann. Vielleicht nochmal zurück zum Ausgangspunkt, Frau Garner, unseres Gesprächs. Sie hatten von den Visionen gesprochen. Science Fiction sind immer Visionen, auch vor dem Hintergrund der Gegenwart. Drückt sich da auch der Wunsch aus, der schlimmen Realität zu entfliehen? Also ja, ein Fluchtgedanke letztendlich in der Faszination für Science Fiction?
Vielleicht ist es ein Fluchtgedanke, aber wenn man sich die Themen vor allen Dingen in den letzten Jahren anschaut, also dass es wirklich auch Dystopien sind, die dort gezeigt werden, also die Erde nach einem Atomkrieg oder nach einer Seuche oder die Menschheit, die dann plötzlich auf der Erde nicht mehr leben kann und unter die Erde gezogen
ist. Wegen der Klimakrise zum Beispiel.
Wegen der Klimakrise. Also es sind nicht immer nur positive, nach vorwärts gewandte Ideen, sondern es ist auch vielleicht ein Weg, mit den gegenwärtigen Herausforderungen umzugehen und zu zeigen, wohin die Reise gehen könnte, auch in einem durchaus negativen Kontext.
Science-Fiction-Design vom Space Age zum Metaverse zu sehen im Schaudepot des Vitra Design Museums in Weil am Rhein. Susanne Graner war das, eine der beiden Kuratorinnen. Frau Graner, ich danke Ihnen für das Gespräch. Guten Abend.
Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der aus dem Iran geflohene und beim Filmfestival in Cannes erwartete Regisseur Mohammad Rasoulof hält sich laut einem Medienbericht in Deutschland auf. Das schreibt die britische Zeitung The Guardian. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht. Dem Blatt zufolge sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes auf Nachfrage, die Bundesregierung lasse nicht nach in ihren Bemühungen, die mutige Zivilgesellschaft in Iran zu unterstützen. Am Montag war bekannt geworden, dass Rasoulof aus seiner Heimat geflohen ist. Er war dort wegen Verschwörung gegen die nationale Sicherheit zu mehrjähriger Haft verurteilt worden. Bei den Filmfestspielen in Cannes will er seinen Film »Der Samen der heiligen Feige« vorstellen. Die iranischen Behörden hatten ihn unter Druck gesetzt, das Werk aus dem Wettbewerb um die Goldene Palme zurückzuziehen. Die weltweite Medienindustrie hat laut einer Bertelsmann-Studie künstliche Intelligenz bisher unterschiedlich stark eingesetzt. Vor allem die Musikbranche arbeitet in vielen Bereichen damit. KI erweitert der Studie zufolge die Möglichkeiten bei der Komposition, Produktion und Vermarktung. Dagegen haben Film und Fernsehen KI-Anwendungen eher langsam eingeführt und konzentrieren sich bisher darauf, bestimmte Aspekte der Produktion und Postproduktion zu automatisieren, etwa die Lippensynchronisation und Hintergrundeffekte. In der Werbe- und Marketingbranche dient künstliche Intelligenz besonders der gezielten Absatzförderung und der Personalisierung von Anzeigen. Für die Studie wurden insgesamt mehr als 200 branchenspezifische Beispiele von KI-Anwendungen in Medien untersucht. Der französische Restaurantführer Michelin hat zum ersten Mal einen Stern an einen Taco-Stand in Mexiko verliehen. Der kleine Imbiss bietet 4 Sorten Fleischtacos und 2 verschiedene Soßen an, berichtet die Deutsche Welle. Davon hebt der Guide Michelin eine Kreation besonders hervor, den Gaonera-Taco. Dünn geschnittenes Rinderfilet wird fachmännisch auf Bestellung zubereitet und nur mit Salz und einem Spritzer Limette gewürzt. Gleichzeitig bereitet ein zweiter Koch die hervorragenden Mais-Tortillas zu. Die resultierende Kombination ist elementar und rein. Ein einzelner Taco kostet fast 5 US-Dollar, umgerechnet etwa 4,60 Euro. Der Preis sei für mexikanische Verhältnisse hoch, aber viele Kunden würden die Taqueria für die beste in Mexiko-Stadt halten, hieß es. Michelin veröffentlichte vergangene Woche zum ersten Mal überhaupt einen Restaurantführer für Mexiko.
Sie haben eine geistige Beeinträchtigung und sind starke Künstlerinnen und Künstler. Jedes Jahr ehrt der Euwart-Preis der Augustinum-Stiftung KünstlerInnen, die in speziellen Ateliers arbeiten, deren Talente durch besonders geschulte Lehrer gefördert wird und die dann verblüffende Werke schaffen. Ihre Kunst wird Abrü oder Outside Art genannt. Zu sehen sind die Werke der diesjährigen PreisträgerInnen im Haus der Kunst in München. Tobias Krone berichtet.
Und dann haben sie mir den Pyjama ausgezogen und er blieb an meinen Händen hängen. Ich konnte mich nicht bewegen und dann haben sie auf mich eingestochen. Während ihrer dramatischen Schilderungen sitzt die Künstlerin ruhig auf einem leichten Stuhl, so als beobachte sie das Leben auf der Straße vor ihrem Haus in Madrid. Belén Sánchez, Jahrgang 1972. Die Leinwand, auf dem ihr Performancefilm läuft, ist halb von einer ihrer gedrungenen weiblichen Drahtskulpturen verdeckt. Doch den Film La Tetilla, zu Deutsch kleine weibliche Brust, von und mit ihr gedreht, kennt sie auswendig. Sie muss kaum hinschauen. Es ist eine skurrile Story, die in ihrem schlafwandelnden Tempo irgendwie an den jungen Luis Buñuel, Filmemacher des Surrealismus, erinnert. Mitten am helllichten Tag wird eine Frau namens La Tetilla in einer obskuren Metrostation der Madrider Vorstadt festgehalten und mittels Voodoo-Puppen am gesamten Körper durchlöchert. Von mehreren emsigen Krankenschwestern, die alle Belén Sánchez selbst spielt. Klaus Mecherlein, Kurator der Euwart-Ausstellung.
Louis Sees, der ja sie über viele, viele Jahre begleitet, der hat es ja auch sehr schön erzählt, wie sie in dieser Form der Performance im Grunde genommen sich selbst als Opfer inszeniert. Opfer für die Heilung der Welt. Sie sagt, es gibt so viel Böses auf der Welt, das Böse kann sich in Gutes verwandeln.
Der Film hat ein Happy End. Zahlreiche in den Mund der Voodoo-Puppe gestopfte Handys wecken die Tote wieder zum Leben, die dann auch sehr erlöst dem Himmel entgegenlächelt.
Ja, se fue, se fue, se fue, se fue.
Und dann ging sie weg, ging weg, ging weg, La Tetilla. Das war der ganze Film, der die Geschichte der Ermordung von La Tetilla erzählte. Gut. Bueno. Schönen Nachmittag.
Buenas tardes.
Sieht man sich neben dem Film ihre schematischen Collagezeichnungen an, in denen Manga-Aufklebern ähnliche Behandlungen widerfahren wie der armen Hauptfigur im Film, wird einem schnell klar, dieses Werk ist von einer radikalen Konsequenz, einem grimmigen Humor und von einer so eigenen hermetischen Bildsprache, dass ein Jonathan Mese die helle Freude daran haben dürfte. Klar ist aber auch, ohne das Debajo del Sombrero, ein Atelier in Madrid, das geistig beeinträchtigte KünstlerInnen unterstützt, ohne das Atelier dürfte es die zierliche, zuweilen sehr in sich gekehrte Frau nicht so weit geschafft haben.
Diese Szene wollen wir einfach sichtbar machen und sie dadurch stärken. dass sie ihre Kunst machen können.
Extrem körperlich, aber über die sinnliche Kunst kalligraphischer Feder- und Tuschezeichnungen drückt sich Samaneh Atef aus. Die Iranerin, Jahrgang 1989, lebt seit 4 Jahren in Frankreich und zeichnet in trancehaften Arbeitsprozessen Frauenfiguren mit ornamenthaft aufklaffenden Vulven, oft umrankt von feingliedrigen floralen Mustern oder von allegorienhaften Wesen, die sie mal dämonenhaft, mal schützend umgeben. An diesem Aufbautag zeichnet Samaneh Atef um ein Bild herum auf die Wand einen Baum.
And the name is a golden peach tree.
Das ist der goldene Pfirsichbaum. Dieser Baum war mein bester Freund im Iran. Da steckt eine Geschichte dahinter. Und ich kann diesen Pfirsichbaum hier hinzeichnen. Das ist auch mal eine nette neue Erfahrung, auf eine Wand zu malen. Tief in die Popkultur taucht das feingliedrige Werk des Niederländers mit ghanaischen Wurzeln Desmond John Akoy ab. Auf großen, dicht mit Feinliner vollgezeichneten Papierbögen widmet er sich seinen Ikonen schwarzer Kultur. Klaus Mecherlein sieht in Tjon Akoys Werk einen politischen Kosmos, der dem Künstler als intimer Rückzugsraum dient.
Es gibt vorne eine Zeichnung, da zeigt er sich zusammen, Desmond Tjon Akoy mit Laureen London, also dieser schwarzen Schauspielerin, wie ein Paar, ja, nebeneinander. Das ist nicht nur in dem politischen Black Power-Gedanken gemeint, sondern das ist sehr persönlich, ja, das ist eine persönliche Geschichte.
Und wie ist es um die Wertschätzung dieser Kunst bestellt? Klaus Mecherlein verweist da etwa auf Adolf Beutler, Preisträger von 2001, mit seinen filigranen, farbigen Linienstrukturen, der auch schon auf der Documenta vertreten war. Oder auf Uschi Pomp, von der die bekannte Arnulf Reiner-Sammlung für sogenannte Outside-Art 60 Werke ankaufte. Längst vertreten auch international bekannte Abrü-Galerien viele Euwart-Preisträger. Es gibt also einen Markt, aber der befindet sich weiterhin eher abseits der geistig, vermeintlich unbeeinträchtigten Kunst.
Die Preisträgerinnen und Preisträger des Euwart, Belén Sánchez, Samaneh Atef und Desmond Tjon Akoy. Ihre Werke sind noch bis zum 14. Juli im Haus der Kunst in München zu sehen, Tobias Krone berichtete. Klimawandel, CO2-Emissionen, Nachhaltigkeit, das sind Themen, die in den vergangenen Jahren auch im Theater immer mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Am Nationaltheater Mannheim zum Beispiel gibt es einen Orchestermusiker, der als Nachhaltigkeitsbeauftragter des Theaters ganz erstaunliche Erfolge erzielt hat. Wie klimafreundlich eine Theateraufführung selbst sein kann, das will nun auch das Hans-Otto-Theater in Potsdam ermitteln mit dem Pilotprojekt Europäliste sind leer, All We Ever Wanted von Thomas Köck. Ein möglichst klimaneutral produzierter Theaterabend soll entstehen. Natalia Joselewitsch hat sich angeschaut, welche Gedanken und Ideen durch den Raum schwirren bei einer Theaterprobe, die möglichst klimaneutral sein will.
Ich ziehe hier nur für mich so meine Kreise. In diesen Räumen, die ich habe kommen sehen. Wieso hast du denn mich davor gewarnt? Wieso hast du das zugelassen? Du wusstest, was passieren wird.
Konzentrierte Probenstimmung am Hans-Otto-Theater in Potsdam. Heute findet eine der ersten Bühnenproben im originalen Bühnenbild statt. Die 7 DarstellerInnen stehen und sitzen auf kleinen hölzernen Bänken, ein bisschen wie in einem Kirchenraum. Der wird umrandet von einer schlichten milchigen Folie. Regisseur Moritz Peters unterbricht immer wieder, will heute an Feinheiten und Übergängen arbeiten.
Es überträgt sich jetzt eh schon durch das Ausziehen der Rüstung. Das könnt ihr wirklich während seines Monologs machen, ja?
Die SchauspielerInnen tragen eingestaubte schwarze Anzüge, die immer wieder mit antiken Rüstungsteilen kombiniert werden. 100% des Kostüms stammt aus dem Fundus des Theaters, verursacht damit keinerlei CO2-Emissionen. Eine Vorgabe, die vor allem für Kostüm- und Bühnenbildnerin Henriette Hübschmann eine große Umstellung war.
Gerade bei den Kostümen ist es für mich ein sehr ungewohnter Vorgang, dass man gar nicht so der Fantasie den freien Lauf lassen konnte, weil ich normalerweise sehr viel Zeit verbringe mit Entwürfen und mit den Figurinen. Normalerweise werden viele Sachen angefertigt, die ich entwerfe, und das mag ich auch sehr. Jetzt ist man halt mehr im Fundus unterwegs und schaut, was gibt es, um halt möglichst nachhaltig zu sein.
Auch das Bühnenbild kommt mit wenigen Elementen aus und besteht zu einem Großteil aus Fundusstücken. Neben den Holzbänken und der Folie gibt es echte Pflanzen auf der Bühne. Die wurden extra im Tropenhaus der Biosphäre Potsdam großgezogen und mit einem E-Auto zum Theater gebracht. Angepasst wurden außerdem das Lichtkonzept und die Beleuchtungsproben.
Wir machen digitale Beleuchtungsproben. Das heißt, der Beleuchtungsmeister hat unser Bühnenbild in 3D eingespeist. Und jetzt können wir in dem Programm die Scheinwerfer einrichten und zumindest ein paar Grundstimmungen vorleuchten. Die Idee ist dabei, Strom zu sparen, indem man digital vorleuchtet und nicht sofort die großen Scheinwerfer verwendet. Und der andere Punkt ist, dass wir halt möglichst nur LED-Licht einsetzen wollen.
Finanziert wird das Pilotprojekt mit Hilfe des Fonds Zero, einer Förderung der Kulturstiftung des Bundes. Mit diesen Mitteln konnte auch eine genaue Klimabilanz für das gesamte Haus erstellt werden. Das Ergebnis überrascht. Die Produktionen selber verursachen nur 20% der Emissionen. Der größte Teil, fast 50%, wird von den An- und Abfahrten des Publikums und der Mitarbeitenden ausgelöst, erzählt Chefdramaturgin Bettina Janssen.
Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die in Berlin leben und hier jeden Tag nach Potsdam fahren. Dann gibt es eben bestimmte Probenzeiten, diese geteilten Proben. Da gibt es manchmal viermal am Tag die Fahrt Berlin-Potsdam, Berlin-Potsdam. Und so haben wir uns entschieden, wir machen bei dieser Produktion überwiegend lange Proben. Einmal am Tag, die im besten Falle, wenn Abend keine Vorstellungen sind, von 10 bis 16 Uhr etwa gehen, um diese Emissionen, die durch die Fahrten entstehen, zu reduzieren.
Ganz klimaneutral kann das Hans-Otto-Theater erstmal nicht werden. Aber das sei momentan auch gar nicht das Ziel, erklärt Bettina Janssen. Auch weil die Kunst bei allen Einsparungen nicht zu kurz kommen dürfe.
Und wir wollen ja auch und sollen ja auch Kunst machen. Und für diesen künstlerischen Ausdruck muss auch etwas entwickelt werden dürfen. An Visionen, an Bildern, die unsere Stücke sinnlich erlebbar, erfahrbar machen. Ja?
Künstlerischer Ausdruck trotz Klimavorgaben. Das ist die große Frage, die über diesem Experiment steht. Für Regisseur Moritz Peters eine Erfahrung, bei der er sich immer wieder eingeschränkt gefühlt hat.
Also oft ist es auf der Probe ja so, man hat eine Idee, ja, machen wir mal, besorgen wir mal das Requisit. So ist hier immer sofort die Frage, ist das am Ende klimaneutral machbar? Und zumindest in meiner Arbeitsweise, die sehr assoziativ und auch über das Weiter, Weiter, Weiter erstmal so funktioniert, ist das manchmal, wo man denkt, da beeinflusst es mich gerade bremsend.
Trotzdem zieht Peters eine positive Bilanz aus den Proben. Mittel und Ressourcen im Theater bewusst einzusetzen und sich wirklich auf das Notwendige zu fokussieren, das habe er aus dieser Produktion mitgenommen.
Dass wir überhaupt Theater spielen, ist ja so oder so eine CO2-Emission. Das heißt, wir müssen schon einen guten Grund dafür haben. Und das ist auch ein bisschen in der täglichen Probenarbeit die Frage gewesen. Ist das jetzt wirklich nötig oder ist das nur irgendwie gerade ein Ideechen? Und das fand ich eigentlich sehr inspirierend und positiv, weil es einem manchmal dazu zwingt, genau darüber nachzudenken, was man eigentlich will.
Es ist ein wichtiger Weg, den das Hans-Otto-Theater hier einschlägt. Ein Weg, der zwar immer eine Gratwanderung zwischen Kunst und Klima bleiben wird, der aber unvermeidlich ist. Denn am Ende reicht es eben nicht, nur auf der Bühne über das Klima zu sprechen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tag. Und nun folgt der Blick in die Feuilletons. Heute wieder mit dem Wochenrückblick von Tobias Wenzel.
Wozu es führt, wenn Menschen ihre Vernunft verkümmern lassen und nur noch ideologisch agieren, machten die Feuilletons der Woche anschaulich. Musik aus Israel verhindern, egal von wem vorgetragen. Was soll das bitte sonst sein, wenn nicht Antisemitismus? Fragte Holger Kreitling in der Welt rhetorisch und meinte die gescheiterte Forderung einiger pro-palästinensischer Demonstranten, Israel beim Eurovision Song Contest auszuschließen. Die Polizei hat pro-palästinensische Protestcamps an deutschen Universitäten geräumt. Dieses Vorgehen kritisierten einige Dozenten in einem offenen Brief. Diese Dozenten wiederum kritisierte in der Frankfurter Allgemeinen Jan Thiessen, Juraprofessor an der Berliner Humboldt-Universität. So behaupten die Unterzeichner, die Grundrechte der Versammlungs- und Meinungsfreiheit erlaubten Proteste bis hin zur Besetzung von Universitätsgelände, schrieb Thiessen und widersprach, indem er fragte, wie lange soll eine Universitätsleitung dies dulden müssen? Bis morgen? Bis zum Waffenstillstand? Bis zum Untergang Israels? Jedenfalls nicht bis zur Freilassung der Hamas-Geiseln, von denen bei den Protesten so wenig die Rede war, wie im offenen Brief der Berliner Dozenten. Die korrekte Antwort: Die Universitätsleitungen müssen Besetzungen gar nicht dulden, weil ihre wesentliche Funktion darin besteht, den Universitätsbetrieb zu sichern. Über den ideologisierten Teil der progressiven Linken sagte die französisch-israelische Soziologin Eva Illouz im Gespräch mit dem Freitag: Israel wird als koloniale Macht und die Palästinenser werden als indigene Bevölkerung gesehen. Und weil die Indigenen in diesem Weltbild als moralisch höher gestellt gelten, ist das moralisch gesehen kein Krieg, der gewonnen werden kann. In der Süddeutschen schrieb Illus: Noch nie war die Moral ein solcher Feind des Guten. Noch nie war die Moral ein solcher Feind der Literatur, konnte man denken, als man den Insiderbericht las, den die Schriftstellerinnen und Journalistinnen Juliane Liebert und Ronja Othmann in der Zeit veröffentlichten. Es ging um Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, um Politik und nicht um Literatur, schrieben die beiden über ihre Erfahrungen als Jurymitglieder des letztjährigen Internationalen Literaturpreises, der vom Haus der Kulturen der Welt verliehen wird. Obwohl es beim Preis offiziell nur um die Qualität der Bücher gehen soll, habe ein Juror seine Entscheidung mit den Worten begründet: »Sorry, ich liebe Literatur, aber Politik ist wichtiger.« Es habe Einigkeit in der Jury bestanden, dass Peter Nádasch das beste Buch geschrieben habe. Der ungarische Autor habe aber den Preis nicht erhalten, weil er ein weißer Mann ist. Eine weiße französische Autorin sei wegen ihrer Hautfarbe von der Shortlist gestrichen worden. Eine Jurorin habe sich stattdessen für die Aufnahme des Buches einer schwarzen Autorin ausgesprochen, das vorher von der Jury als Gewaltporno kritisiert worden sei. Dieselbe Jurorin, die man leicht als die iranisch-deutsche Autorin Asal Dardan identifizieren konnte, habe zur Mitjurorin Juliane Liebert gesagt: »Du als weiße Frau hast hier eh nichts zu sagen.« Die Entscheidung, diese vermeintlichen Vorgänge publik zu machen, nannte Paul Jandl in der Neuen Zürcher Zeitung folgerichtig. Dirk Knipphals schrieb in der Taz, er halte die Reputation des Internationalen Literaturpreises nun für beschädigt. Und wie reagierten die anderen Feuilletonisten auf diese behauptete haarsträubende Ideologisierung bei einer Preisvergabe? Sie kritisierten Liebert und Othmann für ihren Artikel. Andreas Platthaus von der FAZ bezeichnete nicht die angeblichen Vorgänge im Haus der Kulturen der Welt als skandalös, sondern das Ausplaudern von Jurygeheimnissen. Insa Wilke warf den beiden Frauen im Freitag vor, sie würden ihre Jurykollegen diffamieren. Und auf spiegel.de bezeichnete Andreas Bernhard Liebert und Othmann als naiv. Gerecht sei es doch fast noch nie in Literaturjurys zugegangen. Da kamen beim Lesen Fragen auf. Könnte man mit einer solch defätistischen Haltung und mit der Respektierung von vertraulichen Gesprächen überhaupt noch Skandale aufdecken? Und gehen einige Feuilletonisten, vielleicht auch unbewusst, so hart mit Liebert und Othmann und so sanft mit dem Haus der Kulturen der Welt ins Gericht, weil sie ihre Chancen nicht schmälern wollen, in Zukunft wieder Jurymitglieder zu werden und oder für ihre Bücher Literaturpreise zu erhalten? Sollten Sie nicht den Mut der beiden Insiderinnen aufbringen und Claudia Roth auffordern, als Vorsitzende des Aufsichtsrates des Hauses der Kulturen der Welt gegen diese steuerfinanzierte literaturfeindliche Ideologisierung vorzugehen? Andernfalls kann man auch gleich Bonobos als Juroren einsetzen. Bonobos hätten sogar Empathie für andere Tierarten und sie würden Konflikte oft mit Sex lösen, berichtet Kurt Riechelmann in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Zu benachbarten Bonobos könnten sie zwar sehr unfreundlich werden, aber es komme darauf an, wie alles ende, so Riechelmann. Die Frauen laufen zur anderen Seite über, um sich dort mit den Männern und anderen Frauen zu paaren. Und weil es schwer ist, sich zu paaren und gleichzeitig Krieg zu führen, verwandelt sich das Geschehen eher in eine Art Picknick.
Der Blick in die Feuilletons war das mit dem Wochenrückblick von Tobias Wenzel. Und das war es, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.